Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Neil Robertson ist zurück. Er gewinnt das Saudi Arabia Masters mit einem 10:9 in einem Thriller in Jeddah gegen Ronnie O'Sullivan, der vorher im Halbfinale nochmal gezeigt hat, dass er wohl nach wie vor als GOAT bezeichnet werden kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Ich bin wieder Andreas Thies, die Urlaubsvertretung von Christian Oehmicke. Der hat sich vom Meer gezeigt, wo er mit Delfinen geschwommen hat. Mir gegenüber sitzt Kati Hartinger. Die hat nicht mit Delfinen geschwommen, jedenfalls nicht gestern oder so.
Nicht gestern, das war im Dezember. Genau. Hallo Andreas, schön, dass du nochmal da bist. Genau, wir senden, glaube ich, dem Christian ganz liebe Grüße in den Urlaub. Er hat zwischendurch mal geschrieben, ey, da macht mal einmal Urlaub, können die nicht mal normal Snooker spielen, weil er doch einiges verpasst hier. Ich glaube, bevor wir dann auch nochmal kritisch werden gegenüber dem Saudi Arabia Masters, kann man, glaube ich, schon sagen, sportlich hat das jetzt schon das zweite Jahr in Folge nichts zu wünschen übrig gelassen.
Nee, hat es nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine ganze Menge Preisgeld dann auch nochmal das Beste in allen weckt. Besonders so ein, zwei Leute, die keinen Hehl daraus machen, dass sie wegen des Geldes und wegen des vielen Geldes dann natürlich spielen und ihren Lebensmittelpunkt dann am liebsten auch nach Saudi-Arabien verlegen würden. Bei dem ganzen Sportswashing, was wir erleben mit Saudi-Arabien, sportlich gesehen, tja, da hat sie diese Woche also nichts zu wünschen übrig gelassen.
Wirklich. Und ich meine, wir denken an das Finale letztes Jahr zurück, hier Judd Trump gegen Mark Williams, was ja eigentlich das Finale der vergangenen Saison war. Ja, und dieses Jahr dachte sich, da muss ich mithalten und hat uns wieder ein fantastisches Finale beschert mit einem Entscheidungsframe. Und das ist eigentlich nur so die Kirsche auf dem Eis der vergangenen Tage, denn die Halbfinals hatten ja auch schon so richtig abgeliefert. Also ich glaube, es liegt zusätzlich zu dem vielen Preisgeld auch tatsächlich an dem Setup in der Arena. Ja, es sind auch beim Finale nur so 25 Leute am Start. Auch Frauen diesmal habe ich im Publikum gesehen. Das hat mich dann wenigstens gefreut. Aber dass einen das irgendwie dann wenigstens freut, ist an sich schon eine schlechte Nachricht. Und gleichzeitig aber scheinen sich alle über dieses Setup ja zu freuen, was jetzt die Tische angeht, auch was den Backstage-Bereich angeht, ne, wie die SpielerInnen umsorgt werden. Also das scheint ja doch vielen sehr, sehr zu gefallen. Und die möchten umsorgt werden. Ne, Snooker-SpielerInnen sind wohl Diven. Und da kommen die auf ihre Kosten. Und wie gesagt, also von den Tischen her, auch wenn mir der Teppich überhaupt nicht gefällt, herrschte doch allgemeine Zufriedenheit, zumindest in der öffentlichen Kommunikation. Und die Break geben einem ja recht mit dieser Einschätzung.
Der Teppich hat den Raum erst gemütlich gemacht, um The Big Lebowski nochmal zu zitieren. Lass uns mal über die Halbfinals sprechen, weil Neil Robertson hat gegen Elliot Slesser mit 6:3 gewonnen. Wir haben ja vorher gesagt, eigentlich ist alles für das Traumfinale hergerichtet und du hast dann auch gesagt, dieses Turnier hätte es verdient, wenn Chris Wakelin und Elliot Slesser gegeneinander spielen. Beide mussten eingestehen, dass ihre jeweiligen Gegner besser waren. Neil Robertson war der nicht unbedingt groß bessere, aber der solidere in dem Spiel, oder?
Ja, genau. Elliot Slesser hat sich auch geärgert, ne? Meinte, es wäre dann doch knapp gewesen. Also ich glaube auch, es war knapper als der Spielstand, das am Schluss mit 6:3 für Neil Robertson verraten würde. Elliot Slesser hätte eine Chance gehabt, aber er hat halt ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzufinden in dieses Halbfinale und das war dann schon zu viel Zeit gegen Neil Robertson. Als der mal mit 4:1 vorne lag, da hatte Elliot Slesser eine 92 gezeigt schon, ja, aber trotzdem kam die selbst in Frame 3 gefühlt schon zu spät und Neil Robertson hatte Zeit auf der einen Seite, sich in so ein paar Breaks reinzuspielen, hat auch zweimal eine 93 gespielt, aber dann auch in den Frames ohne höhere Breaks öfters mal die Gelegenheit, nochmal nachzufassen, nochmal an den Tisch zu kommen, nochmal Punkte zu sammeln. Und ja, das war nicht der Elliot Slesser in seiner gefährlichsten Form. Ich kann es ihm wieder nicht verübeln in so einem Halbfinale. Ich hoffe, er ist trotzdem sehr, sehr zufrieden mit seiner Woche.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er mit der Woche zufrieden ist. Und auch für einen Halbfinalisten und für einen Halbfinalverlierer gibt es ja noch ordentlich Preisgeld. Also das sollte auf jeden Fall ein ziemlicher Kickstart in dieser Saison sein.
Ja, hallo, ich meine, also was für ein Momentum. Das sind ja wirklich diese Runden, die Träume wahr werden lassen, selbst wenn du sie verlierst. Und da hat jetzt Elliot Slesser einen großen Zahltag erlebt und wird sich aufmachen, langsam aber sicher, Richtung den niedrigen 20er-Positionen in der Weltrangliste. Das sollte wahrscheinlich das Ziel sein für ihn. Im Moment hier so auf 28 gesetzt. Also ja, da geht was für ihn.
Chris Wakelin hat die tiefen 20er schon erreicht. Er hat gegen Ronnie O'Sullivan mit 3-6 verloren und er war Zuschauer in einem bemerkenswerten und denkwürdigen Spiel, weil Ronnie O'Sullivan gleich mal 2 Maximum Breaks in diesem Match gespielt hat, sein 16. und sein 17. Und das war, also, ja, das war, ganz ehrlich, das war eine Demonstration.
Das war der Ronnie O'Sullivan, den wir alle doch irgendwie gerne anschauen, ne, am Snookertisch.
auch wenn es schwerfällt, diesen Satz zu sagen.
tatsächlich. Ich meine, in Saudi-Arabien ist er die absolute Nummer 1 der Snookerspieler. Das steht fest. Er ist derjenige, der 3-mal so viel Applaus bekommt wie alle anderen, wo er im UK vielleicht 2-mal so viel Applaus bekommt wie alle anderen. Also die Diskrepanz war schon nochmal deutlich stärker jetzt in Jeddah. Er war aber, muss ich ja sagen, auch bei mir der erste Spieler, den ich cool fand. Und ich glaube, bei bestimmt 90% der Snooker-Fans der erste Spieler, den man so cool fand. Danach entwickelt man sich vielleicht ein bisschen weiter und lernt andere Facetten des Spiels mehr zu schätzen oder findet andere Leute sympathischer und unterstützt die. Aber dieses Unwiderstehliche in Ronnie O'Sullivans Spiel, das ist eine Tatsache. Und das haben wir auch lange jetzt nicht gesehen. Er hatte ja auch frustrierende Zeiten und ist jetzt mit dem neuen Kö von Sunny Akani, der jetzt wahrscheinlich mehr Aufträge hat, als er jemals wird bearbeiten können, ist er am Start und hat hier einfach 2 Maximum Breaks gespielt. Jetzt muss ich einmal kurz hier das Eurosport-Studio korrigieren, ne? Da hieß es unprecedented. Nein, ist es ja nicht, weil Jackson Paige ja auch gerade das eben erst gemacht hat. Also Ronnie O'Sullivan nicht der Erste, der 2 Maximum Breaks in einem professionellen Spiel spielt, sondern das war ja Jackson Paige in der WM-Quali gerade erst vor ein paar Monaten. Aber natürlich Ronnie O'Sullivan trotzdem, was für eine Leistung, ja, in Jeddah das zu spielen. Ich weiß gar nicht, welches Maximum Break du schöner fandst. Ich fand die Diskussionen sehr schön. So, ja, also war das jetzt wirklich das perfekteste Maximum Break, was wir je gesehen haben? Oder war da doch der eine Stoß, hätte der gar nicht so sein müssen? Dann wäre das nochmal anders gelaufen. Also auf welchem Niveau dann über dieses Maximum Break diskutiert wurde, das fand ich faszinierend und amüsierend.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, welches Maximum jetzt in irgendeiner Weise schöner war oder welches besser war oder welches technisch anspruchsvoller war. Ich habe eins von Ronnie O'Sullivan dann auch live in Persona gesehen, damals in Crucible. Das fand ich, das würde ich noch über alle anderen stellen, aber ich fand beide Maximums gleich gut, und wenn man relativ früh merkt, dass er aufs Maximum aus ist, dann macht das die ganze Sache schon sehr, sehr spannend.
Oh, absolut. Ja. Ich meine, Ronnie O'Sullivan ist ja auch der Spieler, ne, wenn die BBC die Maximum-Grafik auspackt, schon bei einer roten, ja, die gemacht wurde. Und hier in dem Fall wäre das auch zu Recht der Fall gewesen. Ja, und wie fängst du ein Match an, ein Halbfinale mit einer 147? Und dann war natürlich die Begeisterung groß. Und dann kam die 142 hinterher. Also das war ja nicht mal alles quasi, was er gezeigt hat. Ja, sondern er hat ja danach noch 2 weitere Riesen-Century-Breaks gespielt, Total Clearances, ja, eine 142 und eine 134 auch noch, und zwischendrin eben nochmal ein Maximum Break im 7. Frame. Es war wirklich unfassbar. Der hat nicht mehr aufgehört, Breaks zu spielen. Es war ganz, ganz, ganz fantastisch. Und ich möchte trotzdem auch noch kurz zu Chris Wakelin kommen, weil der Mann hat es geschafft, gegen einen Ronnie O'Sullivan mit 4 Total Clearances hat er 3 Frames gewonnen. Ja. 3 Frames. Ich meine, klar, irgendwie ärgerlich, und er ist jetzt nicht ins Finale gekommen. Er hat es geschafft, gegen den übermenschlichen Ronnie 3 Frames zu holen und einen sogar mit einem Century Break seinerseits. Also das ist was, das muss er sich hoch anrechnen, und das rechne ich ihm hoch an.
Ich glaube auch nicht, dass er unzufrieden ist dann. Wenn man gegen einen Ronnie O'Sullivan in der Form verliert, ich glaube, dann kann man vom Tisch gehen und sagen, okay, da habe ich jetzt gerade gegen eine übermenschliche Leistung verloren. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das hat Ronnie O'Sullivan in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass er so, zu sowas imstande ist. Und wenn er so am Tisch ist, dann ist er halt auch wirklich wahrscheinlich von niemandem zu besiegen. Also ich hätte ihn gerne gegen Judd Trump oder was gesehen. Ich weiß nicht, ob er mit der gleichen Lockerheit da rangegangen wäre, wie er gegen Chris Wakelin rangegangen ist. Aber so, wenn er so spielt, dass er da noch 3 Frames gewonnen hat, ja, dann kann er sagen, okay, ich habe heute gegen einen Besseren verloren. Und das ohne in irgendeiner Weise Humble Bragging zu betreiben. Neil Robertson und Ronnie O'Sullivan trafen im Finale aufeinander, und ich habe nach der Morning Session gedacht, oder nach der Nachmittagssession gedacht, ja gut, der Ronnie O'Sullivan hat sein Pulver verschossen und das wird wahrscheinlich ein eher einseitiges Finale. Weit gefehlt.
Ja, wirklich. Aber das war ein sehr logischer Gedanke, den du da hattest, den habe ich auch geteilt. Neil Robertson kam da raus und wusste ja in gewisser Weise, worauf er sich eingelassen hat, denn er hat bestimmt mitbekommen, dass Ronnie O'Sullivan zwei Maximum Breaks gespielt hat. Also das ist, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen, anders als die World Games, die ja von World Snooker Tour immer noch mit keinem Wort auf den sozialen Medien erwähnt wurden. Neil Robertson deswegen bestens vorbereitet, hat mit einem ordentlichen Break gestartet. Ronnie O'Sullivan hat dann mit der 92 gezeigt, dass er erstmal kein Maximum Break spielt, aber trotzdem ein hohes Break. Dann kam Neil Robertson mit der 108, mit der 81 und dann kam nochmal Ronnie O'Sullivan mit der 67, aber dann entglitt ihm das Match so hinten raus in dieser ersten Session. Und es wurde dann tatsächlich ein 6-2 für Neil Robertson nach dieser ersten Session. Und das war eine coole Veranstaltung von Neil, ganz ehrlich. Also er hat es geschafft, den Ronnie da so rauszunehmen mit seinem taktischen Spiel, ihn irgendwie da in seinem Sessel sitzen zu lassen, wie es anderen natürlich diese Woche noch überhaupt nicht gelungen war. Und als er das dann noch fortsetzen konnte zu Beginn der Abendsession, als er sich den ersten Frame dann noch geholt hat, das war schon absolut bemerkenswert. Ja, weil da hatte ja Ronnie auch Chancen, Pünktchen zu sammeln und so, aber dann kam eben der Neil mit der 97 und das war dann schon eine deutliche Ansage. Aber wir wussten ja auch schon vom Match gegen Changbing Yu, dass Ronnie O'Sullivan Comebacks kann in dieser Woche und das hat er dann auch deutlich gezeigt.
Und hat seinen 1300. Century Break auf dem Weg dazu gezeigt. Er lag mit 7-2 zurück, du hast es gesagt. Und dann ging die Aufholjagden los. 139, 97, 89, dann noch eine 57 hinterher, dann wieder eine 80. Und zack, stand es 7-7. Und von da an war es dann ein richtiger Thriller.
Absolut. Ich meine, wie würde Neil Robertson reagieren, ja? Da hast du dir diesen Vorsprung erarbeitet, dann schmilzt er weg. Du weißt, wenn Ronnie O'Sullivan jetzt hier so davonzieht, dann ist da auch schnell kein Einholen mehr. Du weißt gleichzeitig, ist Neil Robertson auch, dass irgendwie deine Aura gegen Ronnie nicht so gut wirkt, ne? Aber dein taktisches Spiel ist irgendwie nicht so da in der Abendsession. Also das war schon eine sehr, sehr schwere Situation für den Neil Robertson. Das hat man ihm nach dem Match ja auch angesehen. Der Mann war ja fertig, der lag ja quasi am Boden und zu Recht. Also der war ja ein Nervenbündel, aber eben nicht am Tisch. Am Tisch hat er es dann geschafft, da mal so reinzustechen, ne? Dann mit einer 75. Und dann kam aber wieder Ronnie O'Sullivan. Und Ronnie hatte ja dann auch diesen extrem knappen Frame gewonnen, der ja ewig lang ging und dann nach hier und da noch Snooker gelegt. Dass dieser Frame an Ronnie O'Sullivan ging, war absolut bemerkenswert. Und Ronnie zog dann ja schon wirklich auch davon und war nur noch einen Frame vom Sieg entfernt durch eine taktische Leistung. Und das war halt total umgekehrt gegenüber dem, was wir davor gesehen hatten. Also faszinierend, aber dann kam wieder Daniel Robertson und hat sich so an den Haaren aus dem Sumpf selbst gezogen mit einer 101. Das ist halt auch dann das Niveau, ne? Dann ziehst du dich nicht jetzt irgendwie mit so einer 60 oder sowas aus dem Sumpf. Nee, dann ist gleich ein Century Break. Mhm. Und dann hatten wir den Entscheidungsframe, ne? Und der fing ja auch so bemerkenswert an, Andreas. Also den habe ich sehr genossen, weil Neil Robertson erstmal anfing, so Peter Ebdon-mäßig zu spielen. Denn die ersten 4 Punkte, die er in dem Frame gesammelt hat, da hat er 5 Minuten für gebraucht und das war ein Break. Also das war ja völlig verrückt. Da war ja so viel Bedenkzeit dabei und so ein Getue. Also Peter Ebdon wäre wirklich stolz gewesen. Aber Neil-Fans waren total verwundert. Der ist ja auch jemand, der spielt lieber schnell und so. Ne? Ja, aber da, meine Güte, das ging holprig los und dann hier Pünktchen, da Pünktchen. Ja, und dann kam der Neil an den Tisch und hatte wirklich eine vernünftige Chance und hat dann eine 87 gemacht und dann war das Match vorbei. Also es war ein typischer Entscheidungsframe am Anfang mit dem längstmöglichen Vierer-Break und dann kam aber eine bemerkenswerte 87 und der Titel ging an Neil Robertson.
Wenn das jetzt beim Masters im Crucible Ellipelli stattgefunden hätte, dann hätten wir da noch Wochen drüber gesprochen. Jetzt ist es in Saudi-Arabien passiert. Die 2 Maximums von Ronnie O'Sullivan in einem Match werden wir dann auch schon nochmal häufiger besprechen. Aber trotzdem ist das, es hat sowas Vergänglicheres wie bei anderen, wie bei den großen bei den großen 3 Turnieren, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt nicht Teil der Triple Crown, weil es fehlt halt die Geschichte und es fehlt ein, ich sag mal, ein zu den Fans zugewandter Weg hin zu einem geschichtsträchtigen Turnier in Saudi-Arabien, ne? Sondern es ist alles aufoktroyiert. Und das führt alles dazu, dass man auch es auch nicht glaubt irgendwie. Also die Reaktion, wenn Neil Robertson sagt nachher, und der Mann war ja wirklich halb zusammengebrochen in sich, wenn der sagt, das war eigentlich mein größter Sieg überhaupt, dann glaubt man es ihm ja nicht. Dann ist die Reaktion darauf, hallo, WM-Titel damals, come on, was haben sie dir denn bezahlt, dass du das sagst, so ein Schwachsinn. Ja, das wäre ja normalerweise, wäre die Reaktion ja, boah, ich kann verstehen, dass er in dem Moment sogar so denkt und nach dieser Leistung und dieser Nervenstärke gegen diesen Ronnie O'Sullivan, das jetzt in dem Moment höher bewertet, kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht in 3 Monaten wieder anders sieht. Aber die Reaktion, die Haltung der Fans und auch ehrlicherweise anderer SpielerInnen, die sich da geäußert haben, ist doch eine andere. Das ist mir so jetzt ernsthaft, Neil, wirklich, muss wieder die PR-Maschine angeworfen werden. Ja, Gott sei Dank ist das in Saudi-Arabien passiert. Yadi, yadi, yada. Ich fand das auch bemerkenswert, wenn wir schon bei Interviews sind. Ronnie O'Sullivan, ja auch nach seinem Doppel-Maximum-Match, meinte er so, ja, the crowd was nice. Also, ja, das ist, man sucht so nach Worten irgendwie, man möchte ja auch nichts Falsches sagen, ne? Und ja, also das macht das Ganze für mich irgendwie vergänglich, dass man auf so eine unaufrichtige Art an dieses Turnier rangeht, was den Dialog mit den Fans oder überhaupt die Werte des durchschnittlichen Snooker-Fans betrifft.
Auf jeden Fall hat Neil Robertson mal wieder einen richtig großen Titel geholt. Das, glaube ich, können wir abschließend dann sagen. Er hat in Jeddah gewonnen. Nächste Woche geht's in Wuhan weiter. Die Wuhan Open 2025. Auch wieder alle dabei?
Also einer, der mir jetzt ja auffällt, der wirklich wieder dabei ist, ist Zhao Guodong, der sich ja die Goldmedaille bei den World Games geholt hatte, aber dafür halt auf das Turnier in Saudi-Arabien verzichten musste, was das Preisgeld betrifft. Also der hat da, weiß ich nicht, ob er, ne, wir werden ihn nicht fragen können, weil auch hier natürlich die PR-Maschinerie am Laufen ist. Aber was er heimlich darüber denkt, würde mich eigentlich interessieren, über den Deal. World Games statt Saudi-Arabien. Also der ist wieder am Start und auch sonst natürlich in Wuhan alles, was Rang und Namen hat. Ding Junhui spielt gegen eine Wildcard sein erstes Match. Wir haben auch ansonsten tolle Begegnungen. Also sind ja auch viele Leute durch die Quali gekommen. Jetzt leider weder Alex Ursenbacher, der gegen Mark Selby verloren, aber dann eine Umarmung gewonnen hat. Damals, wir erinnern uns, aber auch Florian Nüster hat es leider nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Trotzdem super Leute am Start. Wir haben das Match Marco Fu gegen Jimmy White. Ich hoffe, da ist Christian, wird das bestimmt auch im Urlaub gucken. und ansonsten auch wirklich tolle Begegnungen. Sean Murphy gegen Jordan Brown. 2 Leute, die diese Saison noch gar nichts gerissen haben im Wesentlichen. Also ein bisschen ein mitleidiges Duell. Rian Evans hat es mit Neil Robertson zu tun. Da wissen wir, der ist halbwegs in Form gerade, aber sie ja auch. Ja, also das ist wirklich ein tolles Line-up wieder, was uns da erwarten wird an Matches. Ne? Also man kann eigentlich wieder nicht meckern. Auch Tip Chaiyo nur gegen Pang Jung-Shu, glaube ich, wird ein tolles Match der nächsten Runde. Vielleicht wird der Jack Lesowski auch mal wieder ein Turnier gewinnen. Hat mit Ryan Day doch einen machbaren Gegner gefunden jetzt in seiner Runde. Also ja, da ist einiges zu holen, wieder Mark Selby gegen Michael Holt. Ich bin wirklich gespannt, wie das Turnier laufen wird. Es ist dann wieder in China und ich kann schon mal sagen, Andreas, ne, wir werden eher ein bisschen später diesmal einsteigen ins Turnier. Aber wir werden da sein, wenn es dann wirklich wieder um die Wurst geht in Wuhan.
Absolut. Wir haben noch 2 Nachrichten, die wir unbedingt hier bringen müssen in diesem Podcast. Die eine ist, eine Legende des Schiedsrichtersports tritt ab, beziehungsweise tritt in den Hintergrund. Jan Verhaas hat angekündigt, seine Handschuhe an den Nagel zu hängen, beziehungsweise aufs Scoreboard zu legen, oben drauf. Ist das ein ordentlicher Vergleich?
Das ist wunderbar, Andreas. Sehr poetisch und das hat der Jan auch verdient, dass wir das Poesiealbum rausholen. Jan Verhaas ist ja wirklich eine der prägenden Figuren des Snookersports über die letzten Jahrzehnte. Ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Abschied, ne, wie er sich da jetzt inszeniert hat. Und wir hatten ja auch vor 2 Jahren die große, die größtmögliche Inszenierung des Brandon Moore, ne, mit seinem Abtritt und dem WM-Finale. Wir hatten dann die bescheidenere Version von Paul Collier und jetzt haben wir, ich glaube, das Allerbescheidenste, was man für einen Schiedsrichter von seinem Rang und Namen sich überhaupt vorstellen könnte, von Jan Verhaas, der einfach ein schriftliches Statement geschrieben hat, er hört jetzt sofort auf. Er hatte vor ein paar Jahren einen Unfall, die Gesundheit erlaubt ihm nicht mehr auf dem Niveau zu schießen oder zumindest schmerzfrei auf dem Niveau zu schießen, was er von sich erwartet und er will deswegen jetzt auch aufhören. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Entscheidung. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich weiß, dass ich mir in einigen seiner letzten Matches, die er geschiezt hat, teilweise ein bisschen schwer getan habe, bei allem Respekt dann nicht auch mal zu sagen, dass es nicht mehr ganz der Jan Verhaas ist, den wir so lange erlebt haben und so gefeiert haben, was jetzt die Leistung am Tisch betrifft. Aber er war immer noch absoluter Top-Schiedsrichter mit seiner Erfahrung und seiner Art, Spiele zu leiten wirklich, die ihn einfach auszeichnet. Und es ist irgendwie passend. Ich meine, er hat alle jungen SchiedsrichterInnen mitgeprägt. Da gibt es gar keine Ausnahme. Und in Saudi-Arabien jetzt hatte ja, also Tatjana Wollaston, ja auch eine unserer neueren Top-SchiedsrichterInnen, hatte ja dieses verrückte Match mit den 2 Maximum Breaks von Ronnie O'Sullivan. Und Julian Bell hatte sein erstes Ranglistenfinale jetzt zwischen Neil Robertson und Ronnie O'Sullivan in Saudi-Arabien. Also von daher eigentlich auch ein schöner Moment für den Jan aufzuhören, wenn einer seiner neueren Schützlinge jetzt sein erstes großes Finale schießt. Also sehr emotional, er wird auf jeden Fall fehlen. Er ist einer der ganz, ganz großen Identifikationsfiguren, auch in Kontinentaleuropa ja immer gewesen. Ne? Ja gut, wir haben jetzt gar keine Spieler hier vom Kontinent, noch lange vor Luca Brissell und so. Niemand, der irgendwas reißt, aber der Jan Verhaas ist da. Ne? Und dann wurde es halt der Jan Verhaas und der Marcel Eckert. Ne? Und dann kamen Spieler, die auch mal was konnten, so Lukas Kleckers und so, dann auf die Bildfläche. Das war so meine Fanwahrnehmung eigentlich von Snooker in Europa und da war Jan Verhaas wirklich auch ganz, ganz, ganz vorne mit dabei.
Jan Verhaas hatte eine sehr, sehr beeindruckende Statur dann auch. Das sag ich als jemand, der 2 Meter groß ist auch. Ich fand ihn sehr, sehr beeindruckend immer am Tisch und all das Beste für Jan Verhaas und hoffentlich macht ihm der Motorradunfall von vor 2 Jahren nicht allzu viel zu schaffen in den nächsten Jahren, aber wie gesagt, er bleibt ja dabei und er wird weiterhin dann auch Schiedsrichter mit ausbilden. Eine Nachricht haben wir noch und die ist eine persönliche Werbung. Du warst in einem Podcast zu Gast.
Ich durfte in einem Podcast zu Gast sein, Andreas. Ich habe mich so gefreut über die Einladung zu Talking Snooker von Nick Metcalf, den man ja auch zu Radio Snooker, sorry, von Nick Metcalf, den man auch von Talking Snooker kennt. Das ist ja hier die Schwester-Podcasts hier. Genau, da durfte ich zu Gast sein jetzt. Es ist, glaube ich, eine runde Sendung geworden. Der Nick ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich muss zugeben, auch wenn man einen eigenen Podcast hat, da so zu Gast zu sein bei einem Podcast, der eine Stunde 13, glaube ich, am Schluss lang war und auf Englisch natürlich komplett. Das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, aber der Nick hat alles getan, um mir diese Nervosität zu nehmen. Wir haben, glaube ich, viele, viele Themen bearbeitet von den europäischen, kontinentaleuropäischen Events, die plötzlich verschwunden sind, bis natürlich zu Saudi-Arabien, auch Snooker in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein schönes, buntes Gespräch geworden. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhören würdet. Es ist für uns natürlich auch eine große Ehre, dass wir in der internationalen Community so wahrgenommen werden. Ich meine, auch Christian war ja schon dort zu Gast im Rahmen des German Masters und jetzt wurde ich auch nochmal eingeladen. Also das ist schon toll, wie wir uns auch alle möglichst gegenseitig unterstützen, ne? In der, ich sag mal, in der freieren Journalismus-Community hier im Snooker außerhalb des Establishments.
Außerhalb des Establishments. Der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts zu diesem Podcast. Das war es jetzt schon mit der neuen Ausgabe. Meine Urlaubsvertretung ist vorbei jetzt, oder?
Ja, also Andreas, du hast jetzt wieder Feierabend und wir werden dich auch auf jeden Fall vermissen. Aber danke, dass du dabei warst, wirklich.
Jederzeit. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine ganze Menge über Wuhan und dann mit Christian Oemeke. Bis bald.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.